Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundespräsident Wulff und Polens Präsident Komorowski haben am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus zur Wachsamkeit aufgerufen. Das Wissen um die NS-Verbrechen sei Mahnung und Verpflichtung, Krieg, Gewalt und Verfolgung nicht gleichgültig hinzunehmen. Gemeinsam waren die Präsidenten zum Gedenken nach Auschwitz-Birkenau gekommen. Allein dort, im größten Vernichtungslager, hatten die Nazis 1,1 Millionen Menschen ermordet, die meisten von ihnen Juden.
Es war ein schwieriger Tag für den deutschen Bundespräsidenten. Aber Christian Wulff hatte es sich ausdrücklich gewünscht, im ersten Amtsjahr am Jahrestag der Befreiung in Auschwitz zu sein. Das ist vielleicht der schwierigste Ort, an dem man sich als Deutscher begeben kann. Aber es ist wichtig und muss sein, sagte der Bundespräsident. Als erstes deutsches Staatsoberhaupt sprach er auf der offiziellen Gedenkfeier seine Botschaft: Wachsamkeit.
Die heutige Jugend muss die Wahrheit über das nationalsozialistische Terrorregime kennen. Dann, vermutlich nur dann, wird sie denen vernehmlich und entschieden widersprechen, die Tatsachen immer noch oder wieder leugnen oder verfälschen.
Als die sowjetische Rote Armee die letzten 7000 Überlebenden am 27. Januar 1945 in Auschwitz befreite, hatten die Nationalsozialisten mehr als 1 Million Menschen barbarisch ermordet. Die meisten von ihnen waren Juden. Christian Wulff wurde von seinem polnischen Amtskollegen in dessen Rede sehr persönlich angesprochen. Ein Hinweis auf die gegenwärtig sehr guten deutsch-polnischen Beziehungen. Es ist für mich besonders wichtig, dass ich den deutschen Präsidenten heute zu dieser Veranstaltung eingeladen habe. Das gab es so noch nie, aber es soll unterstreichen, dass sich die Welt jetzt in die richtige Richtung dreht, nach vielen Jahren der Aufarbeitung. Der Bundespräsident erwiderte: Für Auschwitz müssen wir Deutschen ewig einstehen.
Im Bundestag wurden heute die Verbrechen der Nationalsozialisten an den Sinti und Roma ins Zentrum des Erinnerns gerückt. Ein vergessener Völkermord, wie Sonny Weiß, selbst ein Überlebender, als Gastredner beklagte. Und er prangerte an, dass die wohl größte ethnische Minderheit in Europa bis heute unter Ausgrenzung und Verfolgung zu leiden habe.
Das letzte Bild der 10-jährigen Settela Steinbach. Das Mädchen wurde 1944 mit anderen Sinti und Roma vom niederländischen Westerbork nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Mit dem gleichen Zug sollte der heute 73-jährige Sonny Weiß dem sicheren Tod entgegenfahren. Ihm gelang die Flucht, aber nicht seiner Familie.
Mein Vater schrie in voller Verzweiflung aus dem Viehwaggons meiner Tante zu: Musla, pass gut auf meine Junge auf. Das war das Letzte, was ich von meinem Leben sah.
Der Niederländer Sonny Weiß ist der erste Vertreter der Sinti und Roma, der in einer Gedenkstunde des Bundestages für die Opfer des Nationalsozialismus sprach. Hunderttausende Sinti und Roma wurden durch die Nationalsozialisten getötet. Trotzdem, so kritisierte Weiß, würde seine Volksgruppe in Europa noch immer diskriminiert.
Wir sind jedoch Europäer und müssen dieselben Rechte wie jeder andere Einwohner haben. Mit gleichen Chancen, wie sie für jeder Europäer gelten.
Bundestagspräsident Lammert erinnerte daran, dass in Deutschland lange Zeit nicht der Ermordeten und Verfolgten der Sinti und Roma während des Nationalsozialismus gedacht wurde.
Erst 1982 erkannte die Bundesregierung die Ermordung der Sinti und Roma als Völkermord aus rassischen Gründen an.
Auch für ein Denkmal, das an diese Opfer erinnert, mussten die Sinti und Roma lange kämpfen. Seit 1992 wurde es geplant, nun wird es seit 2008 nahe am Reichstag in Berlin gebaut. Noch in diesem Jahr soll es eingeweiht werden.
Armut, soziale Ungerechtigkeit und fehlende politische Freiheiten bringen in Ägypten weiterhin Menschen auf die Straße. In der Hauptstadt Kairo, in Suez und in anderen Städten protestierten Tausende den dritten Tag in Folge gegen die Regierung von Präsident Mubarak. Seit gestern Abend wurden mindestens 2 Menschen getötet, viele weitere wurden verletzt.
Die Lage in Ägypten bleibt explosiv. Für morgen sind wieder Großdemonstrationen im ganzen Land angekündigt. Und so bereitet sich das Regime auf diesen Tag vor mit Polizei statt mit Dialog. Mit Polizei hatte es auch in der letzten Nacht versucht, die Lage in den Griff zu bekommen. Trotz Versammlungsverbot waren wieder Tausende, meist junge Ägypter, auf die Straßen gegangen. In der Stadt Suez hatte das Innenministerium sogar eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Dennoch zündeten dort aufgebrachte Ägypter Regierungsgebäude an. Gegen sie ging die Polizei äußerst brutal vor. Mit ihren Schlagstöcken verprügelten die Sicherheitskräfte festgenommene Demonstranten oder traten sie mit Stiefeln. Die Menschen sind diese Regierung leid. Sie werden so lange demonstrieren, bis ihre Forderungen erfüllt werden. Morgen ist ein ganz entscheidender Tag. Der ägyptische Friedensnobelpreisträger Mohammed al-Baradei ist inzwischen auf dem Kairoer Flughafen angekommen. Vor seinem Abflug hatte er gesagt, er sei bereit, den politischen Wechsel anzuführen und verlangte Reformen von dem Mubarak-Regime. Bei den Demonstrationen will er morgen dabei sein. Immerhin hat das Regime heute zum ersten Mal reagiert. Der Generalsekretär der Staatspartei erklärte sich zu einem Dialog mit den Demonstranten bereit, machte aber keinerlei Zugeständnisse. Eine Minderheit dürfe ihren Willen der Mehrheit nicht aufzwingen, sagte er heute. Niemand sollte in Ägypten ein zweites Tunesien erwarten. Dazu ist der Machtapparat viel zu gut aufgestellt. Und die Protestbewegung ist sich zwar einig im Zorn auf das Regime, politisch ist sie aber untereinander zerstritten.
Seit nunmehr 3 Jahrzehnten ist Präsident Mubarak in Ägypten an der Macht. Oppositionsparteien sind zwar zugelassen, werden aber klein gehalten und unterdrückt. Vor allem die Muslimbruderschaft bekommt die Härte des Staates zu spüren. Westliche Staaten sehen Mubaraks Regime auch als Bollwerk gegen islamische Fundamentalisten und unterstützen das Land mit Militär- und Wirtschaftshilfe.
Er herrscht in Ägypten mit harter Hand. Hosni Mubarak. 1981 folgt er auf Präsident Sadat, der bei einem Attentat getötet wird. Wie sein Vorgänger positioniert er sich als Garant für Sicherheit in Ägypten, dem bevölkerungsreichsten arabischen Land. Mubaraks Ägypten ist westlich orientiert und wird vom Westen hoch geschätzt. Tourismus, eine der Haupteinnahmequellen des Landes. Bei den Ägyptern selbst lebt knapp die Hälfte unter der Armutsgrenze. Preise für Brot und Gemüse steigen, die Inflation liegt bei 13%. Gegen diese Lebensbedingungen haben immer wieder kleinere Oppositionsgruppen demonstriert. Polizei und Geheimdienste reagieren meist mit Brutalität und Unterdrückung. Wirklich freie Wahlen hat es nie gegeben. Vor allem gegen islamistische Gruppen geht Mubarak vor. Die sogenannten Muslimbrüder gelten als die größte oppositionelle Kraft im Land. Ägypten als Bollwerk gegen Islamisten und Terror, darauf setzen die USA. Außerdem ist Mubaraks Staat für die westliche Welt der entscheidende Partner bei der Lösung des Nahostkonflikts.
Auch im Jemen gab es erneut Demonstrationen. In der Hauptstadt Sanaa protestierten 10.000 Menschen gegen Armut, Korruption und soziale Ungleichheit und forderten den Rücktritt von Präsident Saleh. Er ist seit 32 Jahren im Amt. Das Parlament diskutiert derzeit eine Verfassungsänderung, die Saleh eine Präsidentschaft auf Lebenszeit ermöglichen könnte. Zu den Protesten hatte ein Oppositionsbündnis aufgerufen. Die Finanzkrise war vermeidbar. Das ist die Kernaussage eines US-Untersuchungsberichtes zu den Ursachen der dramatischen Ereignisse, die 2008 ihren Anfang nahmen. Eine von der Regierung eingesetzte Expertenkommission kam zu dem Schluss, dass viele Warnzeichen übersehen wurden von Aufsichtsbehörden, Politikern und Bankmanagern. Die Krise sei das Ergebnis gewesen von Missmanagement, Tatenlosigkeit und Gier.
Es ist die Abrechnung mit allen, die in und für Amerikas Finanzsektor Verantwortung trugen, Banker also und Kontrollinstanzen. Nach einer Krise, die Millionen Menschen den Job gekostet und mehr als 10 Billionen Dollar Haushaltsvermögen vernichtet habe, wie der Bericht aufhört. Auch wenn manche weiterhin behaupten, dass jene Krise nicht vorhersehbar gewesen sei, es gab viele, viele Warnsignale, die beschönigt oder ignoriert wurden. Zum entscheidenden Zusammenbruch des Immobilienmarktes habe auch die Politik beigetragen, die den Finanzjongleuren freie Hand gelassen habe. Allen voran Ex-Präsident Bush und der noch amtierende Notenbankchef Bernanke. Selbst das FBI habe lange zuvor auf die Gefahren hingewiesen. Dazu sei dann die Gier zahlreicher Banken gekommen, ebenso wie schlechtes Management. Etwa bei der Investmentbank Lehman Brothers, die die Regierung habe pleite gehen lassen. Abgeordnete und Regierung waren schlecht auf die Krise vorbereitet. Ihre widersprüchliche Reaktion trug zur Panik auf den Märkten bei. Fazit nach fast 600 Seiten. Wir haben ein System gutgeheißen oder toleriert, heißt es, das uns in den Kollaps führte. Und wird der Bericht Folgen haben? Eher nicht. Denn vor allem Amerikas Konservative drängen nicht etwa auf bessere Kontrollen der Finanzmärkte, sondern erneut auf weniger Regulierung. Gegen den Abschlussbericht haben sie Protest angekündigt.
In Brandenburg wird die Landesregierung erneut umgebildet. Grund ist der Rücktritt von Bildungsminister Ruprecht. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen den 58-Jährigen wegen Vorteilsannahme ermittelt. Er hatte eingeräumt, dass ihm ein Autohaus einen Luxuswagen zur Verfügung gestellt hatte, mit dem er kostenlos im Winterurlaub war. Ruprechts Nachfolgerin soll Wissenschaftsministerin Münch werden. Das Schicksal der seit Monaten vermissten Mirko aus Grefrath ist geklärt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde die Leiche des Jungen gefunden. Am Abend wurde Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen erlassen. Er war gestern festgenommen worden. Der 10-jährige Mirko war Anfang September auf dem Nachhauseweg vom Spielen verschwunden.
Geahnt haben es die Grefrather schon lange. Jetzt ist es traurige Gewissheit. Mirko ist tot. Aber auch der mutmaßliche Täter ist gefasst. Endlich, sagen die Menschen in dem kleinen Ort am Niederrhein.
Die Eltern können abschließen, können mit ihrer richtigen Trauer beginnen. Und auch die Kinder, ich denke, Schulkameraden von dem Kleinen. Ne?
Vermisst wurde der damals 10-Jährige, nachdem er vom Spielen auf einer Skateranlage nicht mehr nach Hause zurückgekehrt war. Damit begann eine der größten Suchaktionen in der Geschichte der Bundesrepublik. Über Wochen hinweg durchkämmten bis zu 1000 Beamte Felder, Wiesen und Flüsse. Sie fanden Kleidungsstücke und ein Handy. Mirko blieb verschwunden. Auf die Spur geführt hat die Polizei offenbar das Tatfahrzeug, ein solcher Kombi, nach dem seit Monaten gesucht wird. Bestätigen wollten die Fahnder heute nur, dass der mutmaßliche Täter aus der Region kommt.
Zum Tatverdächtigen heute sagen wir lediglich, dass es sich um einen Familienvater Mitte 40 handelt, der aus dem Kreis Viersen stammt.
Nähere Einzelheiten soll es morgen geben. Einer der bedrückendsten Vermisstenfälle der vergangenen Jahre scheint damit aufgeklärt.
Der Intendant des Saarländischen Rundfunks und frühere ARD-Vorsitzende Fritz Raff ist tot. Wie der Sender mitteilte, starb er heute im Alter von 62 Jahren. Lange Jahre arbeitete Raff für den Deutschen Journalistenverband. 1990 wechselte er zum Saarländischen Rundfunk. Dort war er zunächst als Verwaltungsdirektor und dann als Intendant tätig.
Seit 1996 stand Fritz Raff als Intendant an der Spitze des Saarländischen Rundfunks. 2007 übernahm er den ARD-Vorsitz, der erste Intendant einer kleinen Landesrundfunkanstalt auf diesem Posten. In seiner Amtszeit wollte Raff die Programmvielfalt der ARD ins Bewusstsein rücken. Außerdem bemühte er sich um die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und die digitale Zukunft.
Die ARD muss sich wahrscheinlich noch mehr öffnen, als sie es in der Vergangenheit getan hat. Öffnen für Themen, die die nachwachsende Generation berühren, auch für Präsentationen, die die nachwachsende Generation vielleicht anders ansprechen, als das in der bisherigen Form in der ARD üblich war.
2009 und 2010 war Raff stellvertretender ARD-Vorsitzender. Er gehörte verschiedenen Kommissionen von ARD und ZDF an. Die amtierende ARD-Vorsitzende und WDR-Intendantin Monika Piel würdigte Raff als verlässlichen und engagierten Partner. Er habe viel für die Zukunftsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geleistet.
Mit Platz 11 hat sich die deutsche Mannschaft aus der Handball-WM verabschiedet. In ihrem letzten Spiel besiegte sie Argentinien in der zweiten Verlängerung mit 40:35.
Bundestrainer Brandt konnte auch der mühsame Sieg gegen Argentinien kein Lächeln entlocken. Nach Platz 11, dem schlechtesten WM-Resultat aller Zeiten, hat die deutsche Mannschaft nur noch geringe Chancen auf die Olympia-Qualifikation 2012. Auch gegen den Panamerikameister Argentinien fehlt es im gesamten Turnier am Durchsetzungsvermögen im Angriff. Zur Pause führte Deutschland noch unbefriedigend knapp mit 13:12. Wie weit der Weltmeister von 2007 momentan von der Weltspitze entfernt ist, verdeutlichte Argentinien dann mit dem späten 27:27 Ausgleich in der regulären Spielzeit. Ein Grund mehr für Bundestrainer Brandt, über einen möglichen Rücktritt nachzudenken.
Und nun die Wetteraussichten für morgen Freitag, den 28. Januar.
Hoher Luftdruck bestimmt unser Wetter in Deutschland, auch das Wochenende über. Damit wird es freundlich, wobei sich in einigen Gebieten Nebel hält. Dichtere Wolkenfelder liegen heute Nacht über dem Süden und dem Osten, Schnee fällt kaum, nur stellenweise bildet sich Nebel. Am Tag abseits einiger Nebelfelder freundliches, sonniges Wetter im Norden, weiter südlich hält sich gebietsweise Hochnebel, daneben scheint aber auch die Sonne, von einzelnen Schneeflocken abgesehen ist es trocken. Im Norden kaum Wind, sonst Wetter schwach bis mäßig. In der Südwesthälfte auch frischer Wind mit starken Böen auf den Bergen. Heute Nacht 0 Grad am Oberrhein und minus 11 Grad über Schnee in einigen Alpentälern. Am Tag minus 5 Grad im Erzgebirge und plus 3 Grad am Rhein. Am Samstag hier unter Nebel oder Hochnebel, sonst ist es freundlich. Im äußersten Norden im Laufe des Tages dichtere Wolken. Am Sonntag ist es teilweise stärker bewölkt oder trüb, oft aber freundlich. Auch am Montag, abseits einiger Nebelfelder, viel Sonne.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.45 Uhr, heute mit Tom Buro. Darin Unruhen in Ägypten, das System Mubarak und die Interessen der USA. Außerdem Götter in Berlin, die zusammengesetzten Statuen von Tell Halaf.